Composites Lounge, der Podcast mit Praxiswissen für Unternehmer, Geschäftsführer und Führungskräfte aus dem Bereich der Faserverbund, Werkstoffproduktion und Anwendung. Wir präsentieren dir regelmäßig Innovationen und anwendungsspezifisches Know-how, das deine Leichtbau- und Festigkeitsanforderungen löst. Präsentiert von deinem Host Ilkay Özgesoğlu aus Bayreuth. So, einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe LinkedIn-Community, Converting-Community und Composites-Community. Wir sind gerade hier live auf LinkedIn, beziehungsweise heute Nachmittag werdet ihr das nochmal live on tape über meinen Kanal sehen. Also seid herzlich willkommen und bleibt hier mit dabei, denn es wird richtig, richtig spannend. Composites meets Converting-Industrie. Wir machen mal das Beste aus beiden Welten zusammen. Dazu habe ich heute Panelgäste dabei von sehr namhaften Instituten bzw. Unternehmen und einer Medienagentur. Ja, das Ganze hier wird dann auch über einen Podcast noch ausgestrahlt. Also liebe Podcast-Gäste, falls ihr das jetzt über einen Podcast hört, seid auch gegrüßt. Und wenn ihr gerne die Gesichter dazu sehen wollt, in YouTube, im Podcast ist das Ganze auch noch drin. So, Composites meets Converting, vielleicht ganz kurz, wie komme ich jetzt zu dieser Converting-Industrie? Ich habe es schon mal erklärt, aber vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz, als mich Martin und Nina, also Martin Hirschmann und Nina Pirchmoser, die zwei Geschäftsführer von der M2N Media GmbH, auf einem Vortrag entdeckt haben, nämlich in der Converting-Industrie, Entschuldigung, in der Converting-Industrie habe ich mal LinkedIn vorgestellt, da haben die beiden mich entdeckt. Sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe sehr früh erkannt, dass die Converting-Industrie und Composites-Industrie ja doch sehr viele Überschneidungen hat, weil es geht hier um das Weiterverarbeiten von Bahnenware. Und bevor ich jetzt hier schon richtig tief ins Thema eintauche, stelle ich euch einfach mal nacheinander meine Gäste heute ganz kurz vor. Und später in der Runde werden wir auf jeden Einzelnen nochmal im Einzelnen eingehen. Also zum einen begrüße ich Nina Pirchmoser, die Geschäftsführerin von M2N Media.
Hi, Ilkay.
Hallo, dann haben wir Martin Hirschmann, der zweite Geschäftsführer von der M2N Media GmbH.
Hallo.
Genau, zu seiner Rechten, also von mir aus jetzt gesehen, ist der Jürgen Trölsch, Karl Mayer, Technische Textilien aus Chemnitz.
Ilkay, grüß dich, hallo.
Genau, so hört ihr nämlich auch gleich die Stimmen. Also gerade die Podcast-Zuhörer müssen ja dann immer wissen, wer gerade da spricht. Dann haben wir Johannes Martin von der Firma Biesterfeld.
Hallo, schön hier zu sein.
Jawohl, vielen Dank. Dann Alexander von der JHT GmbH, der Geschäftsführer.
Hallo zusammen, hallo Ilkay.
Hallo, und dann haben wir noch Christoph Lieske von der Lufthansa Technik.
Moin Ilkay.
Hallo, schön, dass ihr alle jetzt zusammen mit dabei wart. Und ich lege jetzt mit Nina los. Denn, liebe Community, es geht erstmal darum, euch kurz mal die M2N Media GmbH vorzustellen. Und klar, wer kann das nicht besser als die Nina, die Geschäftsführerin und auch Gründerin von M2N Media GmbH ist. Ja, Nina, erzähl uns doch mal, M2N Media, was muss man sich darunter vorstellen?
M2N Media GmbH, die Gründungsmitglieder, wir sind ja zu dritt, bestehen aus Martin Hirschmann, den wir jetzt gerade vorhin gesehen haben, Nadine Bauernfeind, die auch zuschaut heute und mir. Und wir haben hier mit der M2N Media GmbH ein Unternehmen gegründet, am 01.01.2024. Wir sind aber schon ganz, ganz lange in der Branche unterwegs. Also wir kennen die Branche schon seit 2006. Wir haben hier ein Fachmedium, bei dem es um Coating und Converting geht. Also es geht um die Verarbeitung von bahnförmigen Materialien. Und speziell zu diesem Thema haben wir jetzt auch im Juni unseren Gipfel in Hamburg. Und wir sprechen über Technologietrends. Es geht darum, die Unternehmen, die Keyplayer aus der Branche zusammenzubringen und ihnen da den Austausch zu ermöglichen. Und deswegen freuen wir uns ja auch schon auf die Veranstaltung.
Genau. Lass uns dann gleich mal in den Converting-Gipfel auch einsteigen. Woher kommt diese Idee und ja, was ist der Converting-Gipfel?
Der Converting-Gipfel. Es sind zwei intensive Konferenztage. Die Idee ist daraus entstanden, weil ja die Unternehmen, es besteht immer Interesse an einem Austausch zwischen den Unternehmen, zwischen den Leuten, zwischen, ich sage mal, den Speakern aus Industrie, aber auch extern. Es gibt viele Themen, die uns beschäftigen. Auf den Messen ist meistens wenig Zeit, dass sich die Leute dann direkt unterhalten auf der Messe sind wir, damit wir verkaufen können, damit wir unsere Kunden treffen. Beim Gipfel ist die Idee, dass quasi Firmen zusammenkommen, also die Keyplayer aus der Branche und Impulse erhalten. Wo geht's hin? Was passiert in der Wirtschaft? Und dann auch einmal in einem, ich sage mal, intimeren Rahmen, exklusiveren Rahmen, dann auch die Zeit haben für Netzwerken, also für Networking, dass man sich da mal unabhängig von der Messe austauschen kann.
Genau. Ich sehe gerade, dein virtueller Hintergrund, der ist sowieso ein Club- und Lounge-Feeling gibt es da, ja. was aber cool ist, ja, total Magic hier heute, die Nina, wird heute Magic präsentiert. Und da sind wir schon beim Stichpunkt auch von der Lounge-Atmosphäre. Du hast da auch ein bisschen was vorbereitet. Was ist denn da so das Rahmenprogramm? Welche Erfahrung präsentierst du den Teilnehmern?
Also der Gipfel stattfinden tut er am 26. und 27. Das sind die Konferenztage. Es ist aber auch so, dass wir die Teilnehmer einladen, die am Tag vorher anreisen, zu einem ungezwungenen Welcome-Drink am Vorabend. Der Gipfel findet im East Hotel Hamburg statt. Tolle Location, tolles Veranstaltungshotel. Die Teilnehmer können sich da am Vorabend mit uns treffen, auch sich schon mal da austauschen. Die Konferenztage sind am 26. und 27. Da bietet man natürlich auch immer genügend Zeit für, also zum einen für das hochkarätige Speaker-Programm, zum anderen aber auch in den Pausen, dass sich die Teilnehmer da austauschen, unterhalten können, über die Themen sprechen können. Und wir haben auch einen schönen, exklusiven Networking-Abend, der findet am Hauptabend, am 26.06. statt, im View 11. Also tolle Atmosphäre, die Teilnehmer haben da auch, also wir haben ein schönes Abendessen und es ist immer sehr exklusiv und angenehme Atmosphäre.
Ja. Genau, ich sehe gerade im Chat, der Martin sagt Juni, sechster Monat. Weiß nicht, wer sich versprochen hat, du oder ich. Wahrscheinlich habe ich mich versprochen. Also nochmal für alle, 26. und 27. Juni, der sechste Monat ist es. Ich sage mal, es ist Juni, Juli, es hört sich immer so, alles immer so gleich an. Gell? Ja, Nina, okay, vielen Dank jetzt erstmal für deine schnelle Intro. Und ich mache jetzt einfach mal mit den Kollegen weiter. Wir sehen uns später dann gleich nochmal. Ja?
Bis dann.
Jetzt habe ich sie abgeschnitten. Moment, nochmal, Nina.
Bis dann, Ilkay.
Vielen Dank. Wir wollen höflich bleiben. Gut, also dann haben wir hier nochmal kurz folgende Information für euch. Also ihr habt von der Nina ja gehört, um was es jetzt bei dem Gipfel insgesamt geht. Ja, dieser Networking-Anlass, aber es wird natürlich auch sehr viel Wissen vermittelt rund um die Converting-Wertschöpfungskette. Und ich habe jetzt die Ehre, ein Panel zu organisieren, nämlich die Composites meets Converting. Und der Hauptzweck dieses LinkedIn Lives ist, ich möchte euch die Panelgäste heute im Einzelnen vorstellen. Das heißt, wir werden heute nicht die Panel-Diskussion machen, sondern ich stelle euch einfach mal die Panelgäste vor, weil jeder von den Panelgästen ist eine absolut interessante Figur und eine Koryphäe in ihrem Gebiet. Und ich möchte, dass die Gäste, die am 26. beziehungsweise am 27. Juni dabei sind, sich dieses Live angucken und sich mit den Panelgästen vertraut machen, weil wir werden am 27.06. nicht viel Zeit haben, die Gäste im Einzelnen vorzustellen, weil wir werden da direkt tief in die Diskussion eintauchen, gerade auch die Podcast-Gäste, die sich das jetzt hier anhören. Also ihr werdet jetzt dann im Nachgang, nach zwei, drei Episoden später, dann dieses Panel auch hören. Und von daher gehören diese zwei Sessions zusammen. Einmal dieses LinkedIn Live und dann am 27.06. das eigentliche Panel. In dem Panel, um was geht's da? Ich möchte euch mal kurz aufzeigen. Ich organisiere die Panels immer so, dass ich so drei Themenbereiche habe. Wieso drei? Drei ist ungefähr, wenn man so drei Schleifen fährt in so einem Panel, hast du eigentlich ungefähr Content für eine Stunde zusammen, wenn du jetzt 4 bis 5 Panelgäste dabei hast. Diese drei Schleifen, die wir drehen werden beim Panel, sind einmal Entwicklung und Projektmanagement, also immer bezogen auf Composites und die Converting-Industrie. Dann die zweite Schleife, die zweite Fragegruppe geht um die Anforderungen an das Material. Ihr wisst ja insgesamt bei den Materialien, insbesondere bei Converting-Industrie, ist es so, gerade auch bei der Composites-Industrie, die Substrate, die Verstärkungsmaterialien sind ja unterschiedlich. Du hast es zum Beispiel mit Verstärkungsgelegen zu tun, Multiaxialgelege. Du hast es zu tun mit Abreißgewebe. Du hast es mit Imprägnierung zu tun, mit Füllstoffen zu tun. Also die Anforderung an das Material, Thermosetten und Thermoplasten, ist ja immens. Und es gibt natürlich je nach Material auch gewisse spezifische Anforderungen, die es teilweise nicht ganz einfach machen, das zu verarbeiten. Also da werden wir reingehen. Und dann die dritte Schleife, die wir drehen werden, das sind Prozessoptimierung und Automatisation. Gerade jetzt in Zeiten, wo wir alles automatisieren, ist das natürlich auch sehr, sehr wichtig, um die Produktivität zu steigern. So, dann hole ich jetzt mal nacheinander die Panelgäste rein und ich würde gerne beginnen mit dem Jürgen Trölsch, den nehme ich jetzt hier zu mir mit dazu. Jürgen, herzlich willkommen. Du bist ja heute aus Chemnitz zugeschaltet.
Jawohl, Ekal. Hallo und danke nochmal für die Gelegenheit. Ja, ganz kurz zur Vorstellung von der Karl-Meyer Technik Textilien GmbH. Du hast es ja schon angedeutet, wo wir hier in dieser Converting-Composites-Session unterwegs sind. Die Karl-Meyer ist ein deutscher Maschinenbauer im Bereich des Textilmaschinenbaus. Wir stellen Kettenwirkmaschinen her, die in verschiedenen Bereichen unterwegs sind, klassisch im Bekleidungstextilien, in Outdoor-Textilien, in Heimtextilien. Was aber heute uns interessiert, ist der Geschäftsbereich technische Textilien. Wir stellen dort Maschinen her für verschiedene textile Gitterstrukturen. Das können Anwendungen sein im Bereich Geotextilien, Hangbefestigung, Deichbefestigung, Plastikritz für Civil Engineering, also für den Gebäudebau, und aber ein großer Bereich natürlich Anlagen für Composites. Du hast es bereits angedeutet. Wir stellen Multiaxialanlagen her, das heißt Maschinen zur Herstellung von Multiaxialgelegen aus Glas oder Carbonfasern. Und mein Bereich oder meine Aufgabe ist dort die kundenspezifische Anpassung von Maschinen. Ich leite dort Projekte, die aber dann auch ein Stück weit in das Thema Geschäftsmodellentwicklung, Produktmanagement einspielen und alles irgendwo Besonderheiten haben. Und dort genau ist auch die Schnittstelle zur Converting-Industrie. Wir kommen ja aus der Verarbeitung von klassischen Fäden, in dem Fall Garnen, also oder Rohwings aus Glas oder Carbonfasern, die wir über verschiedene Technologien zu einer Bahnware, die wieder aufgerollt werden kann, weiterverarbeiten. Und dort brauchen wir für unsere Maschine natürlich auf der einen Seite aus dem Zulieferbereich die Converting-Industrie, aber auch in der Integration unserer Maschinen in gesamte Prozessketten, Wertschöpfungsketten, in den nachfolgenden Prozessschritten, dann Converting-Industrie, zum Beispiel im Zuschneiden der Bahnware, im Transportieren, im Stacking, also dem Lagenaufbau, bis hin dann zur Vorbereitung dieser Halbzeuge für die spätere Imprägnierung mit Harzen, thermoplastisch, thermosettisch zur Herstellung von Bauteilen. Das ist so der Kern und auch die Schnittstelle und warum dieses Treffen für uns dann auch so interessant ist.
Mhm. Jürgen, vielleicht nochmal ganz kurz. Ich habe dich ja in Chemnitz schon mal getroffen. Du hast mir auch schon mal eure wunderbare Fabrik da gezeigt. War ja sehr, sehr beeindruckend. Und meine Frage, persönliche Frage an dich, wie hat es denn dich in diese Industrie eigentlich verschlagen?
Ja, wie das so ist, die Composite-Industrie ist ja ein Verbund. Und damit kommt man entweder aus der Textil- oder aus der Kunststofftechnik natürlich am ehesten rein. Und bei mir war es genauso. Ich habe also ganz klassisch ein Maschinenbaustudium gehabt im Bereich Vertiefungsrichtung Kunststofftechnik und über die Kunststofftechnik, vor allen Dingen über das Spritzgießen mit thermoplastischen Kunststoffen und deren Faserverstärkung bin ich dann sukzessive in die Composite-Industrie reingekommen und dann war der Schritt zu einem der Maschinenbauer, die sich genau in dem Bereich beschäftigen, nicht weit.
Ja, was fasziniert dich an dieser Geschichte, dass du da so reingeschlittert bist?
Das Faszinierende ist eigentlich tatsächlich die Komplexität dieser Material- oder dieser Werkstoffgruppe, weil es eben kein Stahl ist, wo die Eigenschaften in alle Richtungen gleich sind. Ja, wir haben also die anisotropen Eigenschaften, wir haben eine Vielzahl von Einflussparametern, eben beginnend vom Material über dessen Verarbeitung. Das ist ja wie ein Memory-Effekt, das nimmt alles mit bis zum Bauteil, die ganze Geschichte wird abgebildet und um den Link gleich mal zu einem unserer anderen Panel-Teilnehmer zu schließen, wenn dann zum Beispiel für die Luft- und Raumfahrt ein Bauteil hergestellt werden muss und der Zertifizierung hängt ja so ein Buch an Historie dran, wo man jeden einzelnen Prozessschritt sieht und das macht es eben so komplex, aber eben auch so faszinierend.
Ja, also du bist der Erste, der mir das Argument bringt, dass es komplex ist und dass dich das fasziniert. Eine sehr, sehr schöne, spannende Geschichte. Lieber Jürgen, schön, dass du dabei bist. Ich komme dann später nochmal auf dich zu und du hast jetzt den Ball schon mal elegant weitergeleitet. Und zwar nehme ich jetzt rein den Christoph Lieske von der Lufthansa Technik. Christoph, bist du bereit?
Ich bin bereit. Moin.
Genau.
Sieht man mich?
Ich nehme mich dann jetzt. Genau. Genau, du musst seitenverkehrt in die andere Richtung, ungefähr mittig. Jetzt bist du da, genau. So, den Christoph Lieske habe ich kennengelernt in Braunschweig beim DLR. Da gab es diesen Wissenschaftstag, den Empower AX Day. War eine wunderbare Geschichte. Und ja, lieber Christoph, Frage an dich. Erklär uns doch mal, mit was ist denn die Lufthansa Technik so bewandert? Und was ist da dein Job bei der Lufthansa Technik?
Genau, die Lufthansa Technik ist weltweit einer der führenden Wartungsdienstleister für Flugzeuge, also von Triebwerksreparaturen und Wartung über Komponenten, die im Flugzeug eingebaut sind, Fahrwerke, alles, was im Flugzeug so drum und dran ist, können wir reparieren. Ein großer Bereich bei uns und in dem Bereich sind natürlich Flugzeuge Leichtbau, haben wir sehr viele Composites und auch diese Kompositstruktur müssen repariert werden. Das ist der eine Bereich. Und dann haben wir noch einen zweiten Bereich, in dem ich tätig bin. Das ist der VIP-Bereich und der Herstellbereich. Und in dem Bereich machen wir halt auch Innenausbauten für Flugzeuge. Und auch da haben wir einen sehr großen Herstellbetrieb für Kompositstrukturen. Weil alles, was an Möbeln in so ein Flugzeug rein soll, soll ja möglichst leicht sein. Und meine Aufgabe ist jetzt tatsächlich etwas spannender oder außergewöhnlich. Ich habe tatsächlich eine Projektleitungsrolle im Bereich Luftfahrtforschung. Das sind von der Bundesregierung ausgelotete oder ausgegebene Förderprogramme. Und da mache ich die Projektleitung für Forschungsthemen. Und in dem Rahmen haben wir uns dann auch kennengelernt, weil ich halt über Flachsfasern geredet habe. Und wir versuchen sie in die Luftfahrt zu kriegen.
Genau. Jetzt war ja kürzlich die Aero in Friedrichshafen, Christoph. Warst du zufällig auch dort gewesen? Auf der Aero in Friedrichshafen?
Da gab es
ja diese Business-Jet-Hub.
Genau, die Aero habe ich nicht besucht. Ich war tatsächlich auf der AEX in Hamburg, die jetzt auch vor 3 Wochen war und habe mich da 3 Tage rumgetrieben. Auch sehr spannend.
Genau. Ist für dich relevanter, die AEX? Da geht es ja wirklich um Interior-Geschichten und nachdem du im Interior-Bereich bist, ist das die relevantere Messe sicherlich.
Genau, war für mich jetzt die relevantere Messe. Wir sind eher im Innenausbau- und Komponentenbereich und Reparaturbereich. Und da ist die AEX dann doch für uns relevanter.
Der Ton, Christoph, bei dir, der scheint hin und her zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das an meiner Leitung jetzt im Moment liegt, kann auch sein. Aber wir versuchen das nochmal ein Stückchen noch weiterzumachen. Meine nächste Frage ist, was ist so besonders an dem Thema Converting für dich? Also Composites, ja, da weiß ich, dass du mit den Flachsfasern zu tun. Wo kommt das Thema Converting für dich und deinen Job damit rein?
Naja, bei mir im Job geht es tatsächlich darum, Converting weitergedacht, Themen umzusetzen und luftfahrttauglich zu machen. Es gibt sehr viele Technologien, die spannend sind, die man benutzen kann. Und wenn man in der Luftfahrt guckt, dann stellt man schnell fest, dass vieles schon sehr altes an Technologie, was eingesetzt wird. Und die Schwierigkeit ist tatsächlich, neue Technologien luftfahrttauglich zu machen, weil die Zulassung vor Sicherheit und die Zugänge ins Flugzeug halt auch sehr schwierig sind. Man kann halt nicht einfach Sachen ausprobieren. Und man muss immer sehr viele Leute überzeugen, das dann auch mal zu tun und das Geld dafür in die Hand zu nehmen. Genau, und das ist für mich das Converting, gute Ideen in flugzeugtaugliche Ideen umzuwandeln.
Genau. Und speziell mit deinem Background haben wir auch diese erste Fragerunde, die Frageschleife Entwicklung und Projektmanagement, eigentlich ja auch definiert, weil viel läuft ja bei dir übers Projektmanagement. Und da freue ich mich schon, dass du uns da auch entsprechende Hintergründe gibst, wie es da gerade bei einer in der Luftfahrtindustrie eben aussieht. Der Jürgen hat es ja vorhin auch erwähnt, dass ihr gerade die Luftfahrtindustrie ja schon schärfere Kriterien an den Tag legt.
Genau. Da werden wir, kann ich hier noch ein paar Sachen zu sagen. Aber das ist nicht klassisches Projektmanagement. Ganz viele Listen, ganz viel Haken zu setzen.
Genau. Wenn ich dich frage, was erwartest du von deiner Teilnahme am Panel oder am M2N-Gipfel, was wäre da so deine Einschätzung?
Also für mich geht es tatsächlich um den Austausch, neue Leute kennenlernen, vielleicht neue Ideen, was man noch an Materialkombinationen einsetzen kann. Das Thema Nachhaltigkeit nimmt in der Luftfahrt ja auch immer mehr Bedeutung an. Und wenn man da auf neue Materialien kommt, die halt nachhaltig sind, und ich sag mal, nicht nur CO2-basiert, sondern vielleicht auch auf sozialen und Governance-Faktoren drauf gucken. Bin ich immer gespannt, ob man da was Passendes findet.
Okay, wunderbar. Für dich ist es ja ein Heimspiel. Du bist ja aus Hamburg und es findet in Hamburg statt. Und von daher freut mich, dass du auch mit dabei sein wirst. Und ich nehme jetzt gleich den nächsten Hamburger ins Bild mit rein, und zwar den Johannes Martin. Christoph, ich melde mich später nochmal bei dir.
Bis später.
So, Johannes, ich habe gesagt Hamburger, aber eigentlich bist du jetzt nicht direkt aus Hamburg, oder?
Ja, doch. Also ich sitze hier gerade direkt am Jungfernstieg im Büro. Aber ich selbst, ich komme aus Mittelhessen.
Okay.
Geboren und aufgewachsen.
Ja. In Hamburg ist ja derzeit Ausnahmestimmung. Hast du schon mitbekommen, oder?
Ja, die OMR, also alle Lieferanten, die ich für diese Woche eingeladen habe, berichten mir, dass sie sehr, sehr weit außerhalb übernachten müssen, weil die Hotelpreise jenseits von Gut und Böse sind. Aber ja, das kennt man nicht anders. Einmal im Jahr muss nun mal die OMR in Hamburg stattfinden.
Okay, wunderbar. Ja, Martin, dann bevor wir hier zu sehr abdriften ins Online-Marketing, was wir hier ja eigentlich auch betreiben, aber auf eine industrielle Art und Weise, stell uns doch mal bitte kurz die Biesterfeld Group vor, insbesondere eben deine, wie sagst du immer so schön, PP-Department, oder? Performance Products.
Genau, Performance Products. Also Biesterfeld ist ein Distributor, ein technischer Distributor, der auf eine lange Historie zurückblickt. Wir wurden in 1906 gegründet, ist immer noch im Familienbesitz. Die Familie, die ist im Aufsichtsrat tätig. Und wir sind mittlerweile einer der führenden Distributeure für Spezialchemikalien und in in insgesamt 7 Business Units aufgesplittet. Unser Bereich Performance Products, den du eben gerade erwähnt hast, gehört zu dem Bereich Industrial, zur Business Unit Industrial. Und innerhalb Performance Products handeln wir letzten Endes mit formulierten Produkten. Was meine ich damit? Das heißt, gerade im Bereich Composites haben wir Bereiche, die einerseits Rohstoffe, wie zum Beispiel Entschäumer und Co. für die Branche liefern, aber in unserem Bereich handeln wir mit den fertig formulierten Hartsystemen, mit Fasersystemen, mit Kernmaterialien. Und wir sind so aufgestellt, dass wir in unseren Vertriebsteams ausschließlich Techniker haben. Das sind entweder Chemieingenieure, Luftfahrtingenieure, Kollegen, die im Bereich Maschinenbau studiert haben. Und die kennen letzten Endes unser gesamtes Produktportfolio und können dann, gerade wenn Kunden auf uns zukommen mit neuen Projekten, mit unserem Markt-Know-how und mit unserem Produkt-Know-how den Kunden dahingehend beraten, welche Produkte am besten für das jeweilige Projekt eingesetzt werden muss. Letzten Endes sind natürlich allein in unserem Bereich über 2000 unterschiedliche Produkte. Und da ist es natürlich für den Kunden manchmal schwer zu entscheiden, naja, muss ich jetzt diesen oder jenen Klebefilm einsetzen? Bringt mir der Klebefilm bessere Eigenschaften, schlechtere Eigenschaften und so weiter und so fort? Und wir gehen dann letzten Endes mit dem Kunden zusammen die genauen Anforderungen durch, was der Kunde erreichen möchte und erarbeiten dann letzten Endes mit dem Kunden gemeinsam eine entsprechende Produktwelt, die er dann für das jeweilige Produkt einsetzen kann.
Euer USP ist ja jetzt, dass ihr Großhändler seid. Also wir hatten hier jetzt einmal technische Textilien Anlagenbau, dann haben wir Luftfahrtindustrie hier gehabt und du kommst jetzt aus dem Großhandel. Und wie würdest du jetzt die Rolle des Großhandels im Converting sehen? Wo würdest du jetzt da die Rolle und die Bedeutung sehen?
Also ich sehe uns ein bisschen so als das Zahnrädchen, was zwischen dem großen Herstellerzahnrad und dem großen Kundenzahnrad das Getriebe darstellt. Das heißt, wir übersetzen von Kundensprache in Herstellersprache und von Herstellersprache in die Kundensprache. Letzten Endes, wenn Kunden auf uns zukommen, haben wir die Möglichkeit, auch direkt mehrere Produkte miteinander zu kombinieren. Das heißt, wir haben momentan Projekte am Laufen, wo wir mittels Converting zwei Produkte über einen Partner direkt miteinander verheiraten sollen, um den Kunden dann letzten Endes das Produkt so zu liefern, dass er das direkt so in den Lagenaufbau integrieren kann und gar nicht mehr viel Arbeitsstunden einsetzen muss, um das genau so herzustellen oder so zu verarbeiten, das Produkt, dass es halt eben für das finale Bauteil eingesetzt werden kann.
Das hört sich aber also jetzt nicht nur nach Handel an, sondern dass jetzt wirklich ein Engineering-Part, Service, Dienstleistung ganz, ganz groß mit dabei.
Genau, also wir sind technischer Distributor und ich versuche von dem Wort reiner Handel wegzugehen. Also wir sind letzten Endes sowohl für unseren Lieferanten Sparringspartner als auch für unseren Kunden Sparringspartner. Und dadurch, dass wir eben exakt die Kundenanforderungen kennen, können wir mit unseren Ingenieuren letzten Endes die Materialien, die wir in unserem Produktportfolio haben, screenen. Und dadurch, dass wir relativ hohes Know-how über das jeweilige Produkt, schon fast Hersteller-Know-how über das Produkt haben, können wir auch genaue Aussagen dazu treffen, ob die Produkte miteinander kombinierbar sind oder nicht. Und können dann letzten Endes eine sehr detaillierte Beratungsleistung für den Kunden geben, um letzten Endes auch für den Kunden ein bisschen Ingenieursarbeit einzusparen. Damit er nicht letzten Endes die Erfahrung machen muss, die wir schon gemacht haben, sodass er direkt ein Produkt von uns letzten Endes zur Verfügung gestellt bekommt, was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für sein Projekt funktionieren wird.
Dann vielleicht auch an dich nochmal die Frage, wie bist du jetzt hier in der Composites-Converting-Industrie gelandet?
Also ich komme ja ursprünglich aus der Chemie. Ich bin von Haus aus Chemiker und bin seit 8 Jahren mittlerweile innerhalb der Bielefeld-Gruppe tätig und hatte dort direkt nach einem halben Jahr, als ich hier angefangen habe, die Möglichkeit, in den Bereich Sales einzusteigen und war dann lange Zeit im Bereich Vertrieb als Außendienstler in Deutschland für den Bereich Faserverbundwerkstoffe tätig. Und habe dann über die Jahre hinweg verschiedene Positionen innerhalb der Bielefeld-Gruppe inne gehabt und leite momentan strategisch den Bereich Composites und Tooling für die Bielefeld-Gruppe. Und ja, mit Converting hatten wir so in der Art und Weise noch nicht viel zu tun in der Vergangenheit, wobei das mittlerweile hinsichtlich nachhaltiger Themen immer interessanter wird. Wir sind zum Beispiel sehr aktiv im Bereich der Luftfahrt tätig, Und sind da auch sehr stark im Bereich MRO vertreten. Und naja, da kommt es sehr, sehr oft vor, wenn man einen AOG-Fall hat und muss schnell eben das Flugzeug zum Fliegen bringen, dann kauft natürlich der Kunde auch möglichst schnell die Ware, die er benötigt. Aber das ist dann sehr, sehr oft natürlich auch Rollenware, obwohl nur ein oder zwei Quadratfuß oder Quadratmeter benötigt wird. Und da setzen wir mittlerweile immer stärker auf den Bereich Converting. Man kennt ja seine Pappenheimer, man kennt die Kunden, man kennt die Produkte, man kennt die Spezifikationen, die sehr oft angefragt werden. Und das sind dann letzten Endes die Produkte, die wir dauerhaft an Lager halten möchten, um den Kunden letzten Endes schnell exakt das zu bieten, was er benötigt. Und wenn er dann eben nur ein oder zwei Quadratfuß anfragt, dann bekommt er eben diese ein oder zwei Quadratfuß und muss dann nicht 90% oder 95% der Pre-Track-Rolle oder des Filmklebstoffs entsorgen, weil, naja, wer weiß, wann der nächste MRO-Job kommt, wo genau das Material eingesetzt werden muss.
Du hast von einem Akronym verwendet, AOG. Was ist AOG?
Aircraft on Ground. Das sind die Fälle, wo man sich
Aircraft on
sehr,
Ground.
sehr schnell bewegen muss. Und ich glaube, fast jeder Flughafen, jeder Luftfahrthersteller hat einen eigenen AOG-Parkplatz genau vor der Haustür. Weil man kennt es ja, so eine Flugstunde oder beziehungsweise wir haben hier Kollegen von Lufthansa, die kennen das deutlich besser als ich. Aber wenn so ein Flugzeug mal einen Tag oder im Worst Case einen Monat oder vielleicht sogar noch länger steht, sind das immense Kosten, die auf die Airline letzten Endes kommen. Und da muss man, so schnell es geht, das Flugzeug eben in die Höhe bringen.
Also das wundert mich jetzt. Ein Tag, Johannes. Bei Ryanair sind es, glaube ich, 20 Minuten, oder?
Also das wäre eine gute Hausnummer, aber 20 Minuten bei einem AOG-Fall, da müsste man schon durch Zufall genau das vor Ort haben, was man benötigt. Das ist aber, glaube ich, nicht immer der Fall.
Okay, alles klar. Gut, vielen Dank, Johannes, dann erstmal einstweilen. Und nachdem du jetzt so in die Converting-Industrie reinschnupperst, habe ich jetzt genau das Gegenteil. Und zwar nehme ich jetzt den Alexander hier rein und nehme den Johannes jetzt erstmal raus. Und Alexander ist in der Converting-Industrie seit vielen, vielen Jahren zu Hause, aber hat mir auch kürzlich eröffnet, dass er auch in der Composites-Industrie zu Hause ist. Wie kommt's, Alexander?
Ja, hallo Ilkay. Die Themen sind eigentlich relativ gleich. Wir sind halt klassischer Maschinenbauer. Wir stellen Beschichtungs-, Kaschier- und Imprägnieranlagen her. Und da ähneln sich die Themen halt stark. Wir rollen von der Rolle etwas ab, bringen das sehr gleichmäßig durch unsere Anlagen. Dann kleckern wir da besonders gleichmäßig was drauf. Dann härten, trocknen oder vernetzen es dann und rollen es hinten wieder auf. Also, und das sind halt Themen, die auch im Composites-Bereich anliegen. Da haben wir natürlich die ein oder andere speziellere Anforderungen, die aufgrund des Basismaterials einmal entsteht. Der Jürgen hat es eben angedeutet, wir sind halt in Quer- und in Längsrichtung sehr, sehr zugsensibel normalerweise bei den Gelägen, bei den Geweben, wo wir halt darauf achten müssen. Und wir haben halt eine hohe Anforderung jetzt, wenn wir die andere Seite, also hinter unserer Anlage sehen, dass halt die Genauigkeiten der Beschichtung über die Breite in Laufrichtung und einfach da sein müssen. Das sind so die Themen, die uns dann aus der Beschichtungsindustrie in die Composites-Industrie reinbringen.
Und wie bist du jetzt da reingekommen in diese Industrie? Hast du das Unternehmen gegründet oder
Ja,
übernommen oder?
klar, ja, ich bin einer der beiden Gründer vor 25 Jahren, fast genau 25 Jahre, haben wir die JAT GmbH aus dem Leben gerufen. Das J, der Peter Jakobs, mit dem ich damals gegründet habe, der ist verdient seit 7 Jahren in Rente. Also von daher alles gut. Wie bin ich rangekommen? Klassisch in Aachen Maschinenbau studiert, habe dann mit einem kurzen Abstecher in der Schweißtechnik in der Walzenfertigung angefangen. Also bei einem großen regionalen Hersteller von Walzen hier. Und das war mir aber nicht groß genug. Ich brauche mehr die Abwechslung, ich brauche das ganze Projekt und hatte dann die Chance, bei der Monarch Busch GmbH anzufangen, die sich schon immer mit Beschichtungs- und Kaschieranlagen befasst haben. Und als die dann von ihrem Eigentümer quasi nach Amerika verlagert worden sind, haben Peter und ich die Chance genutzt und haben uns selbstständig gemacht. Ja, das hat die letzten 25 Jahre ganz gut funktioniert. Wir sind am Markt, man kennt uns und dementsprechend ja, sind wir da tätig. Und das ist jeden Tag eine spannende Herausforderung, weil jede Anlage immer wieder eine eigene Herausforderung hat.
Der Jürgen würde sagen, komplex.
Ja, komplex, genau.
Muss ja spannend sein. Und da will ich auch nochmal nachhaken. Beschichtung ist ja so ein riesenbreites Feld. Welches Beschichtungsfeld, also wenn du das so mal, ich weiß nicht, kann man das klassifizieren oder gruppieren oder clustern? In welchen dieser Beschichtungsfeldern bist du jetzt konkret dann unterwegs?
In ganz vielen Fällen, also neben den Composites, also wirklich, wenn wir von unseren Beschichtungen reden, reden wir von der Imprägnierung, im überwiegenden Fall reden wir von der Tauchimprägnierung, um halt wirklich dann eine vollständige Durchimprägnierung zu kriegen, aber wir sind genauso gut im Klebeband, in der Verpackung, in der Medizintechnik, im Automotive sind wir tätig, also wir bedienen alle Märkte an der Stelle, solange es Rolle zu Rolle ist, in der wir abrollen und der wir beschichten und dann hinten wieder aufrollen, nachdem wir es getrocknet oder gehärtet oder vernetzt haben. Also von daher bedienen wir alle Bereiche. Mhm.
Aber Imprägnierung ist das Dominante oder würdest du sagen, das reiht sich genauso ein in die...
Es reiht sich Gott sei Dank genauso ein in die Prozesse. Das ist halt, das ist halt die Anforderung des Materials, ne? Wir müssen halt in dem Fall die Anforderungen A, der Endkunden, B, der Weiterverarbeiter, müssen wir sehen. Und da ist in dem Fall, im Composites-Fall, ist es halt die Imprägnierung, das Mittel der Wahl, um da halt das Phenol oder Epoxy oder was auch immer an Harz dann drauf zu bringen. Aber das reiht sich ein. Ich weiß, allein auf unserer Versuchsanlage haben wir hier über 50 verschiedene Möglichkeiten, ein Medium auf eine bewegte Bahn zu bekommen. Also es reiht sich ein. Es ist aber ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es, wie gesagt, hochgenau sein muss, weil es halt von der Dokumentation her richtig umfangreich ist, es gut sein muss. Es ist wichtig, dass wir wirklich nachverfolgen können, was wir mit dem Material gemacht haben. Also das ist halt ein Riesenthema. Ne?
Alexander, du hast ja gesagt, du bist jetzt über deine Ausbildung, Qualifikation irgendwann mal in der Beschichtung gelandet. Jetzt sind es ja doch schon 25 Jahre. Ja? Also kaschieren, imprägnieren und so weiter gibt es noch viel länger. Wahrscheinlich geht es bis in die Steinzeit zurück. Aber jetzt die letzten 25 Jahre, wo du dieses Unternehmen jetzt aufgebaut hast, erzähl uns mal, was hat sich da entwickelt? Ist es eine Branche, die innovativ ist? Ist es eher konservativ? Wie sieht es da aus?
Wir sind eine sehr konservative, innovative Branche. Okay. Es ist die Techniken und Verfahren, mit denen wir wirklich die Medien auftragen, stammen alle von Alters her, aber es gibt halt einen großen Schub in die Innovation, um einfach ums genauer zu machen, ums schneller zu machen. Und was logischerweise jetzt in den letzten Jahren aufkommt, halt die Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen. Da geht es halt einfach darum, dass umweltgerechter mit einem sehr, sehr restrikten Umgang mit unseren Ressourcen. Also wenn's die Energie, die wir reinbringen. Wir müssen ja in irgendeiner Form, müssen wir immer irgendetwas durch eine Anlage bewegen, das kostet Strom. Wir müssen es vielleicht dann sogar noch erhitzen, was wir aufbringen, aber wir müssen es dann auch wieder trocknen oder härten. Das kann halt durch Luft, durch Infrarot, durch UV-Strahlung und passieren. Und da geht es halt darum, dort einzusteigen und dort halt ganz einfach viel, viel energieeffizienter zu werden und das Ganze im Rahmen der Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, an dem wir aktuell auch jetzt nicht nur im Composites, in allen Märkten dann wieder arbeiten. Mhm.
Dazu würde ich jetzt mal ganz gern kurz die anderen Panelisten, Johannes reinholen, Jürgen reinholen und Christoph reinholen. Lass uns mal abseits von unserem Hauptpanel, das am 27. stattfindet, mal ganz kurz hier so ein kleines Mini-Panel abhalten. Der Alexander sagt jetzt, in den letzten 25 Jahren hat sich doch einiges bewegt in Sachen Beschichtung. Und jetzt herausfordernde Zeiten ist diese Nachhaltigkeit. Vielleicht, Christoph, mit dir beginnend, weil ja gerade die Luftfahrt ja immer wieder auch in der Kritik steht wegen dem CO2. Wir wollen dekarbonisieren. Wie geht ihr von der Luftfahrt hier mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Ist es, weil die Kunden das wollen oder habt ihr da interne Vorgaben, Prozesse? Wie muss man das vorstellen? Wann geht der Christoph in Aktion in Sachen Nachhaltigkeit?
Ja, die Luftfahrt ist tatsächlich sehr in der Kritik, was Nachhaltigkeit angeht und CO2-Ausstoß angeht. Man muss das sehr regional betrachten. Einige Länder sehen das deutlich anders, das Problem, als zum Beispiel hier in Deutschland oder Europa. Ja. Und bei mir ist das klar, über die Forschungsprojekte sollen wir das Thema Nachhaltigkeit voranbringen. Und das sind bei uns Kleinschritte. Es ist halt wirklich schwierig, eine gewachsene Industrie umzustellen. Es fängt, also die großen Player, das sind ja die Verbraucher, das sind die Flugzeuge. Wenn man die nachhaltig gestalten will, müssen wir über alternative Treibstoffe nachdenken. In dem Themenbereich sind wir als Technik gar nicht unterwegs. Das geht eher Richtung der Triebwerkshersteller, der Treibstoffhersteller, dass die sich was angucken. Da haben wir das Problem SAF. Es gibt Quoten, die wir erfüllen müssen, was wir zutanken oder die Lufthansa zutanken muss. Die Menge gibt es gar nicht am Markt, also weltweit nicht am Markt. Das sind Probleme, wo man rein muss, wo ich mich eigentlich nicht beschäftigen muss. Und bei mir ist dann hier so die kleinen Schritte. Wie können wir Komponenten leichter gestalten? Wie können wir das Material der Komponenten besser gestalten? Und die ganz triviale Frage, wie nachhaltig sind wir eigentlich? Weil als Technik, wir verdienen unser Geld damit, dass wir Geräte reparieren. Also grundsätzlich erstmal ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Wir bauen viel nicht neu, sondern viel machen, reparieren wir und halten es am Leben. Und beim Luftfahrzeug reden wir von Lebensdauern von 30 bis 40 Jahren standardmäßig. Und auch so lange sind wir alle Komponenten im Flugzeug, wenn möglich, am Leben zu halten. Und mein Thema ist jetzt halt reinzugucken, so leichter werden, kleine Schritte machen.
Also die Luftfahrt, die setzt ja da wirklich Maßstäbe, muss man schon sagen. Ja. Wie nachhaltig seid ihr, Jürgen? Auf einer Skala von 1 bis 10.
Was die Maschinen angeht oder die Produkte, die von den Maschinen runterkommen? Das ist ja
immer feel free.
Die große Frage. Als Maschinenhersteller schauen wir natürlich, dass die Maschinen in dem Sinne nachhaltig sind, was den Energieverbrauch angeht. Allerdings muss man sagen, eine klassische Textilmaschine verbraucht wenig. Da sind ein paar Motoren drin, ein bisschen Druckluft. Was nachgeschaltet kommt, wenn es gerade um Schichtung geht, wenn es um wieder Erwärmen geht, wieder Abkühlen, dort kann man richtig viel Energie einsparen. Das merken wir dahingehend, wenn wir also Peripherien unserer Anlage mit integrieren, dass schon auch gezielt die Kunden mit einer ganz genauen Vorstellung haben, was soll der Energieträger sein? Soll die Erwärmung über Infrarot, also über Strom kommen? Soll es Gas sein, was es tatsächlich immer noch gibt? Das sind Themen, wo auf uns als Maschinenbau an uns angetragen wird. Was die Produkte angeht, merken wir schon eine Nachfrage im Bereich Naturfaser, das heißt vor allen Dingen Flachs und Hanf für den europäischen Raum, wo Kunden also mit diesen Fasern auf unsere Maschinen wollen und wo wir auch tatsächlich vereinzelt schon Maschinen, die dediziert für diesen Markt hergestellt werden, auch produzieren. Aber Christoph hat es schon angedeutet, es gibt ein Dismatch zwischen den großen Composite-Märkten und den Nachfragen im Bereich Naturfaser. Also Naturfaser-Nachfragen gibt es nur aus Europa tatsächlich. Und die großen Märkte, wo wir im Glasfasermarkt vor allem unterwegs sind, es ist nun mal Asien, da spielt das keine Rolle. Das muss man so deutlich sagen. Also das ist unser großes Anwendungsfeld im Glasbereich, wo es tatsächlich auch einen Standard in Maschinen gibt, ist nun mal die Windkraft, also Glasgelege für Rotorblätter. Und eine Glasfaser neu hergestellt, also Virgin, kostet so wenig, da ist jeder Arbeitsschritt, den man investieren muss, fürs Wiederaufbereiten teurer als dann der Einkauf einer neuen Faser. Und das lässt sich aktuell nur regulatorisch lösen. Anders wird es dort kein Reinkommen geben. Und das ist also genau das Problem. Wer macht Regeln, wer stellt die auf und wer stellt keine auf? Und das ist im Wettbewerb natürlich ein Riesenthema. Wir merken es ja auch gerade aktuell, was im Welthandel da vor sich geht.
Genau. Ja, Jürgen, das ist die harte Realität und danke für deine ehrlichen Worte. Dann das Thema Nachhaltigkeit hat aber auch mit Zirkularität, Kreislauf zu tun. Johannes, vielleicht kannst du mal aus der Warte was erklären, weil gerade ihr als Schaltstelle zwischen Industrie und Endanwender, könnt ihr da richtig gut was machen eigentlich, ja? Und ich meine, ihr habt da auch ein Projekt aufgesetzt.
Ja, also Nachhaltigkeit, das hat natürlich sehr, sehr viele Facetten. Unter anderem ist auf der einen Seite ein Hersteller, der seine Prozesse möglichst effizient gestalten muss, daran interessiert, möglichst hohe Mengen auf einmal zu produzieren, was dann natürlich dazu führt, dass viele Kunden relativ hohe Mindestabnahmemengen genannt bekommen. Und da setzen wir natürlich als Distributor ein, dass der Kunde die Möglichkeit hat, auch einzelne Rollen Prefrag oder einzelne Fässer eines Primers oder eines Harzes zu kaufen. Ich hatte eben das Beispiel MRO genannt, wenn man da ein Flugzeug auf dem Boden stehen hat, wo wirklich nur ein einziges Teil repariert werden muss, wo man 2 oder 3 Quadratmeter eines Prefrags benötigt, ist natürlich da in dem Sinne sehr, sehr schwierig, wenn dann die Airline gleich eine Rolle oder 4 Rollen à 50 Quadratmeter ordern muss. Das heißt, dort ist es natürlich den Airlines erst recht daran gelegen, dass sie auch nur 1 oder 2 oder 3 Quadratmeter bestellen können, eben genau so viel, wie sie für die Reparatur benötigen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass die Faserverbund-Werkstoffwelt ist leider sehr, sehr müllproduzierend. Ne? Also wenn ich natürlich gucke, wie ein Faserverbundwerkstoff hergestellt wird, dann habe ich sehr, sehr viele Verbrauchsmaterialien, PSA, zum Beispiel Folien, Vakuumfolien, Release-Filme, Peel-Plies und Co. Ne? Das ist alles, was letzten Endes irgendwie dem Prozess natürlich dient, um das Bauteil überhaupt erst herzustellen, aber das geht später in den Müll. Und da muss man natürlich insgesamt versuchen, nachhaltiger zu werden. Gerade auch, wenn ich mir anschaue, dass beispielsweise Fasern auf einer Rolle geliefert werden und die wenigsten Bauteile, die sind eben genau rechteckig. Natürlich müssen die Fasern, die auf der Rolle geliefert werden, als NCFs oder als gewobene Faser auch zurechtgeschnitten werden. Und diese Abschnitte, alles was zu viel abgeschnitten ist, das landet dann letzten Endes heute größtenteils im Müll und das muss man langfristig auch versuchen zu vermeiden. Und da setzen wir momentan an, dass wir von unseren Lieferanten beziehungsweise von unseren Kunden, Abschnitte einsammeln möchten, sprich trockene Glasfaserabschnitte oder trockene Carbonfaserabschnitte und diese dann unserem Lieferanten Infinity zur Verfügung stellen, damit dann aus diesen trockenen Faserabschnitten dann ein neues Produkt, zum Beispiel in dem Fall entweder ein Carbon- oder ein Glasvlies hergestellt wird, was komplett nachhaltig ist. Und wir haben es eben schon festgestellt, die Nachfrage, die ist noch nicht da. Die Nachfrage muss aber kommen, weil wir müssen die ganze Branche zu einer nachhaltigeren Branche führen. Im Glas hat Jürgen schon gesagt, es ist natürlich sehr herausfordernd, weil Virgin Glass halt so unfassbar günstig ist, sodass, sobald ich mit einem Glasfaserabschnitt arbeite, das natürlich schwierig wieder in den Markt reinbekomme, weil ich da wirklich sehr, sehr schwierig nur wettbewerbsfähig sein kann. Aber ich denke gerade auch, was das Thema Carbon angeht, da wird es langfristig gar keine andere Möglichkeit geben. Der Carbonmarkt ist nun mal so aufgestellt, dass wenn man sich zumindest mal anschaut, wie viel die ganzen klassischen Carbonhersteller in den nächsten Jahren prognostiziert haben, wie sie die Produktionskapazität erhöhen wollen und welche Trends wir momentan haben, allein in der Baubranche oder zum Beispiel auch in der Wasserstoffbranche, wenn ich mir Wasserstofftanks ansehe für die Luftfahrt oder fürs Transportgewerbe, sprich bei LKWs, wenn nur einer dieser Trends kommt, dann werden wir ganz, ganz schnell an der Maximalgrenze an Carbon, was überhaupt im Markt verfügbar ist, anstoßen, sodass ich genau hier gar keine andere Möglichkeit langfristig habe, um auf rezykliertes Carbon zurückzugreifen. Und da sehe ich momentan deutlich mehr Bewegung als im Bereich rezykliertes Glas. Dennoch bin ich der Meinung, sollten beide gleichermaßen nach vorne gepusht werden, weil, naja, ich glaube, wir sind zu einem rechten Zeitpunkt hier in dem Panel. Ich glaube, gestern war der 4. Mai und gestern wurde doch bekannt gegeben, dass wir in Deutschland schon den Nachhaltigkeitspreis gewonnen haben, in Anführungsstrichen, dass wir bis gestern alle Ressourcen aufgebraucht haben, die uns in einem Jahr eigentlich zur Verfügung stehen. Und das ist ein massives Problem. Klar, das ist nicht nur unsere Branche, die davon betroffen sind. Alle Branchen tragen dazu bei und dementsprechend müssen alle Branchen letzten Endes nachhaltiger werden.
Das wird ja jedes Jahr immer früher. Johannes, kannst du mal den Link in den Chat in LinkedIn reinwerfen, weil dann würde ich das gerne noch in unseren Newsletter damit reinverwerten. Und jetzt komme ich zurück zum Alexander und schließe jetzt wieder den Kreis. Alexander, was du jetzt hier gehört hast, ist, dass die Grundstoffe, die Substrate wieder zurück verwandelt, verarbeitet werden zu einem neuen Halbzeug. Und vor welche Herausforderung stellt das dich dann wiederum beim Beschichten, Kaschieren, Laminieren dann?
Das ist eine gute Frage, die du da stellst. Es stellt sicherlich wieder die Herausforderung, wie kommen diese Produkte an, wie sauber, wenn sie denn von der Rolle kommen, wie sauber sind sie gewickelt, wie können wir sie abrollen, wie kriegen wir es hin, dass wir genau mit diesen Produkten auch wieder dann diese Qualität, von der ich eben schon gesprochen habe, dass wir die wiederherstellen oder diese Qualität wieder reproduzieren und dokumentieren können, dass die auch nachher wieder für hochwertige Bauteile eingesetzt werden können. Das ist ja so der Schritt an der Geschichte. Das ist ja, als wir mit dem Kunststoffrecycling angefangen haben, das hilft dir alles nichts, ne, wenn du nur Parkbänke draus machen kannst. Ne? Du musst halt sehen, dass du eine Wertigkeit wieder auch in diese Produkte dann einfach reinbringst. Und das ist halt sicherlich die Aufgabe, die Innovation und die Entwicklung, vor der wir jetzt stehen und die wir annehmen sollten. Aber ich glaube, der Jürgen hat an der Stelle auch was ganz Wichtiges angesprochen, dass wir einfach mal von anderen nachhaltigen oder natürlichen Ausgangsstoffen ausgehen sollten. Es ist nicht möglich, dann auch aus einem Hanf, aus einem Flachs irgendwie was zu machen, was dann nachher als Gewebe, als Gelege so sauber zu verarbeiten ist und nahe an die Eigenschaften rankommen, die jetzt ein Glas, ein Carbon und so weiter haben und die dann, das kommt dann auch immer wieder dazu, zu einem Preis dann auch hergestellt werden können, dass der Markt oder den Preis, den der Markt dann einfach akzeptiert. Ich glaube, das sind Dinge, mit denen wir uns in Zukunft ganz, ganz stark beschäftigen müssen, um da auch ja letzten Endes die Vorreiterrolle zu haben. Ja, wir sind, Christoph hat es gesagt, die wahrscheinlich am meist reglementiertesten in der Geschichte. Aber wenn wir daraus, so wie wir es immer tun, eine saubere Innovation, ein schönes neues Produkt entwickeln, haben wir die Chance, da führend am Markt zu sein und das einzuführen. Das ist so die Herausforderung, die ich da sehe.
Okay, wunderbar. Also, ich habe den Eindruck hier im Panel, die Experten wissen um das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr gut Bescheid. Sowohl die Herausforderungen, die noch darin bestehen, als auch schon Initiativen, die gestartet worden sind, wie zum Beispiel die alten Fasern und die Abfälle einzusammeln und die nochmal einer Verwertung durchzuführen. Wir machen jetzt einen ganz, ganz kurzen Break und dann nehme ich den Martin rein und ich sehe euch später noch einmal. So, Martin.
Ja.
Wenn du jetzt diesen Exkurs dir anhörst über Nachhaltigkeit, was sind so deine ersten Gedanken?
Ja, also ich würde vor allen Dingen mal sagen, dass wir mit diesem Thema Gold richtig. Thema Composites und Converting wunderbar passt für das, was wir mit unserem Gipfel erreichen wollen. wo wir eben die Community ansprechen wollen damit. Und Nachhaltigkeit war auch für uns immer ein großes Thema, wird ein großes Thema bleiben. Wir versuchen auch in unseren Medien da immer einen Raum dafür zu schaffen, dass Firmen präsentieren können, wie sie Nachhaltigkeit interpretieren und welche Technologien und Innovationen sie eben schaffen können, um die Zukunft nachhaltiger zu gestalten.
Ja, dann lass uns mal über deinen Converting-Gipfel nochmal sprechen. Und jetzt im Nachgang der ICE, wir haben uns ja in München getroffen und haben da auch ein paar Videos gemeinsam mit einigen euren, zum einen mit einem Hauptsponsor, mit Jagenberg Converting Solutions haben wir gemacht. Aber da war auch Cotema dabei mit dem Thomas Kolbusch. Und es ist ja einmal die Converting-Industrie, über die wir heute sprechen. Aber ihr habt ja noch einen zweiten Bereich, diese Printed Electronics. Kannst du uns mal bitte kurz diese Bereiche vorstellen? Wo sind sie unterschiedlich? Wo haben sie Gemeinsamkeiten? Dass, dass das Programm, das wir gleich vorstellen werden, auch im richtigen Kontext gelesen wird.
Also im Prinzip ist gedruckte Elektronik ja auch nur Converting weitergedacht. Und das war schon immer der Ansatz letzten Endes zu sagen, hey, wir haben die Folien, die flexiblen Materialien und dann geht es eben darum, mit diesen Folien kann ich eben noch viel mehr machen, als in Anführungsstrichen nur zu verpacken oder zu schützen. Es geht um intelligente Folien, es geht darum, dass man da eben im klassischen Sinne Polymerelektronik betreibt, dass man wirklich leitfähige Strukturen auf die Folien aufbringt mit Druckprozessen und so weiter. Und dafür haben wir eben in unserem Portfolio neben ProFlex Convert, wo es um das klassische Converting geht, alles was mit Beschichtung und Bahnverarbeitung zu tun hat, Schneid- und Wickeltechnologien und alle Prozesse, die damit dranhängen, haben wir eben die ProFlextronics, in der es eben um diesen Prozess geht, der im Prinzip ein weitergedachtes Converting ist. Und ich kann sagen, nach unseren Erfahrungen auf den letzten beiden LOPEX, was die führende Messe für gedruckte Elektronik ist, die LOPEX in München, da ist momentan wieder eine richtig gute Stimmung. Trotz allen Unkenrufen, die man weltweit so hört, mit Wirtschaftskrise, Zöllen und so weiter, in dieser Branche tut sich richtig viel. Und vor allen Dingen sind auch die Großunternehmen mit am Start. Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel, was gut in diese Runde passt. Vor einigen Jahren hat Airbus ausgestellt und da ging es ganz konkret darum, zum Beispiel diese sehr, sehr schweren, man muss sagen tonnenschweren Kabelbäume, die in einem Flugzeug nun mal verbaut werden müssen, sukzessive nach und nach zu ersetzen mit leitfähigen Strukturen, die zum Beispiel versteckt werden in der Kabinenwand. Das sind so die Ansätze. Da gibt es auch noch viel zu tun. Da ist auch noch nicht alles komplett spruchreif. Vieles ist noch so kurz vor der Serienreife oder auch teilweise noch in der Forschung. Aber es gibt von Jahr zu Jahr eigentlich mehr Produkte, die es auch auf die Massenmärkte schaffen, auch in Segmenten wie Healthcare zum Beispiel.
Okay, kommen wir jetzt mal zu dem, also nachdem die zwei Bereiche klar sind, kommen wir mal kurz auf das Konferenzprogramm. Hast du ein paar Highlights für uns? Wir haben zwar auf der ICE schon gesprochen und hast ein paar vorgestellt. Hat sich seitdem was noch konkretisiert? Sind neue Sachen dazugekommen? Vielleicht die wichtigsten Erkenntnisse daraus nochmal, Martin.
Ja, wir sind gerade so am Finalisieren des Programms. Spruchreif ist zum Beispiel bereits Olga Mordvinova, die wir jetzt gewonnen haben als Speakerin. Die wird nochmal das Thema künstliche Intelligenz in den Vordergrund rücken. Sie ist da Expertin und hat mittelständische Unternehmen zu diesem Thema beraten. Gibt es auch Beispiele aus ihrer Arbeit, die direkt in der Converting-Industrie stattfinden. Darüber wird sie sprechen. Wir werden heute auch noch mit einem potenziellen Speaker sprechen. Da geht es um eine kreative Art, das Thema Fachkräftemangel anzugehen. Spezifisch gesagt hat der Kontakte zu Nepal hergestellt und schon erfolgreich zahlreiche gut ausgebildete nepalesische Absolventen nach Deutschland vermittelt, wo die dann eben auch kulturell dann gecoacht werden, damit die sich eben in ein deutsches Unternehmen einfügen können. Darüber werden wir auch sehr bald informieren. Und neben Jagenberg als Sponsor haben wir auch noch die Firma Vetaphone als Sponsor. Die sind Weltmarktführer im Bereich der Vorbehandlung, also alle bahnförmigen Materialien, da tut sich wahnsinnig viel, auch im Hinblick auf das Thema Batterien natürlich. Und das sind so die, die Sachen, die seit unserem letzten Gespräch noch dazugekommen sind.
Okay, wunderbar. Martin, dein Ton ist teilweise abbruchgefährdet. Deswegen mache ich das jetzt nochmal zügig noch. Also wer sollte am M2N-Gipfel noch teilnehmen und was nimmt er oder sie mit? Nur ganz kurz.
Wenn Sie in irgendeiner Form mit bahnförmigen Materialien zu tun haben, wenn Sie in der Converting-Industrie dabei sind, dann ist der M2N-Converting-Gipfel für Sie die perfekte Gelegenheit zu vertieftem Networking und zu wirklich inhaltlich ansprechenden Beiträgen von hochkarätigen Speakern, die wegweisend sein können in die kommenden Jahre.
Okay, so, ich habe jetzt zum Backup gleich die Nina nochmal mit reingenommen. Nina, ich habe jetzt dieses Magazin bekommen.
Perfekt.
Am Freitag lag das bei mir in der Post. Und natürlich finde ich es immer klasse, dass ich hier auf Seite 28 mit dem Panel bin. Und hier auf der Seite 29 ist nochmal die Anmeldung. Und wichtig, liebe Community, ist immer eigentlich, wie nennt man das hier? Dieser Falz oder was?
Der Falz. Ja.
Der Falz,
Centerfold,
ne? Glaube ich. Ja. Centerfold, das ist eigentlich die wichtigste Stelle im Magazin. Weil wenn du dann aufklappst, bist du dann direkt drauf. Ne? Also vielen Super, Dank ja. für diesen Spotlight. Ja, das ist schon cool, im Centerfold zu sein. Bei der Luftfahrt sagt man Centerline, ne? Da fährt dann der mit dem Bug gerade am Centerline und hier haben wir die Centerfold. Nina. Wozu dieses Magazin und wie kommt man an dieses Magazin, wenn man jetzt nicht unbedingt jetzt am Gipfel da teilnehmen kann, aber vielleicht sich trotzdem über auch upcoming Events informieren möchte?
Wozu dieses Magazin? Also spannende Themen, ständig Impulse aus der Branche. Wir haben Interviews, wir haben Firmeneinblicke. Wir berichten auch auf unserer Webseite tagtäglich über die Converting-Industrie, das heißt also, wer in diesem Bereich tätig ist, Martin hat es ja auch schon vorhin gesagt, auf unsere Webseite gehen, für das Printmagazin subscriben, für den Newsletter subscriben, gerne auch eine persönliche E-Mail an uns schicken, wer denn auch mal persönlich, ich sage mal, einen Artikel umsetzen möchte oder auch Werbung machen möchte mit uns zusammen. Und auf jeden Fall finden auch alle, die Interesse haben, die Informationen zum M2N-Converting-Gipfel auf der Webseite m2n-converting.com oder .de. Und da sind auch nochmal alle Infos zum Programm, alle Infos zu den teilnehmenden Unternehmen, die Infos zu den Speakern, genau, und natürlich gerne auch über uns erfragbar. Wir sind ja auch auf LinkedIn und da freuen wir uns über jede Nachricht und über jeden, der dann auch aufgrund des LinkedIn-Lives jetzt noch mehr Interesse bekommen hat und dazukommen möchte.
Okay, wunderbar. So, jetzt habe ich alle nochmal hier im Bild, das komplette Panel. Also das Panel besteht aus Alexander Hauben, Johannes Martin, Jürgen Trölsch, Christoph Lieske. Einer fehlt heute und zwar ist das der Sebastian Fehl. Der ist gerade in den USA und nachdem wir ja hier am Vormittag diese Veranstaltung machen, ist es jetzt bei ihm sehr, sehr früh am Morgen und wir wissen auch nicht, wie die Verbindung gewesen wäre. Von daher ist Sebastian heute entschuldigt. Sebastian ist im Business Development und Marketing von der Web Industries, die jetzt auch präzise Pre-Preg-Bänder herstellen für die Luftfahrtindustrie und von daher auch ein sehr, sehr interessanter Panel-Gast, der am 27. Juni in Hamburg dabei sein wird. So, dann kommen wir jetzt zur letzten Runde. Wir verabschieden uns gleich auch, liebe Podcast-Gäste, YouTube-Podcast-Gäste, LinkedIn-Live-Gäste am Vormittag und am Nachmittag. Und die letzte Runde traditionell ist der sogenannte Call to Action. Was ist ein Call to Action? Das ist die Handlungsaufforderung, typischer Social-Media-Begriff. Was sollen die Leute jetzt, nachdem sie das alles gehört haben, tun? Ich fange mal an mit, geh mal den Uhrzeigersinn durch. Martin, du darfst als erstes sagen, was sollen die Leute jetzt tun?
Ja, melden Sie sich an. Wir freuen uns. Wir haben auch schon wirklich eine gute Teilnehmerschaft dieses Jahr zusammen. Wir freuen uns sehr, dass wir schon weit über dem Vorjahr liegen. Und wir würden uns riesig freuen, wenn Sie sich jetzt auf diese Sendung hin bei uns melden würden. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie einfach auf Nina oder mich dann zu.
Nina, Hast du einen abweichenden Call to Action?
Da habe ich jetzt nicht mehr viel zu ergänzen. Ich kann das nur bestätigen. m2n-converting-gipfel.de, da ist die Anmeldung. Wir haben jetzt auch noch eine Frist für den Vorzugspreis, also jetzt noch anmelden und dabei sein. Und wie gesagt, gerne auf uns zukommen, wenn es noch zusätzliche Impulse gibt. Und genau. Und wir freuen uns auf jede Teilnahme.
Alles klar. Jürgen Troeltsch.
Ja, ich denke, wie alle hier in der Runde von der Panel, wir freuen uns auf das Netzwerken, auf den Austausch gerade mit den potenziellen Lieferanten, Netzwerkern, Kunden aus der Converting-Industrie. Und ja, ich freue mich auf den Besuch in Hamburg.
Okay. Johannes.
Ja, also ich denke mal, die kurze Diskussion, die wir jetzt heute hatten, zeigte schon eindrücklich, wie spannend das Thema Converting im Bereich Composites ist und welchen Impact Converting auch auf das Nachhaltigkeitsthema im Bereich Composites hat. Ich freue mich sehr auf die Veranstaltung, kann jedem nur empfehlen, sich schnell dort anzumelden. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Diskussion, die wir heute gestartet haben, da richtig Fahrt aufnimmt.
Absolut. Alexander.
Ich glaube, die Veranstaltung heute hat gezeigt, in welcher Breite wir dieses Thema auch angehen. Wirklich vom Herstellung, also über Faser zum Gelege, zum Gewebe bis hin zum Enduser bieten wir da in diesem Panel was an. Und da darf ich nur jeden einladen, das mit uns zu diskutieren. Dazu haben wir an den beiden Tagen auf dem Gipfel letzten Endes noch sehr, sehr viele andere spannende Themen. Und nichtsdestotrotz, das Ganze findet in Hamburg statt. Und wer schon mal in Hamburg weiß, dass das sowieso schon eine Reise wert ist. Also von daher Aufforderung anmelden, anmelden und anmelden.
Absolut. Hamburg ist eine Reise wert. Und einen typischen Hamburger haben wir natürlich auch mit der Lufthansa. Wir haben also auch sowas wie einen Endkunden dabei. Ja, wobei jetzt Lufthansa Technik ist ja auch einer, der in der Wertschöpfungskette drin ist. Christoph, was sollen die Leute aus deiner Sicht tun?
Ja, vorbeikommen, uns in Hamburg besuchen. Ist immer schön hier, wenn man aus Bayern kommt, also südlich von der Elbe. Das ist immer eine Reise wert, hätte ich jetzt fast gesagt. Genau, das Thema Nachhaltigkeit vorantreiben, diskutieren, sehen, wie man das Thema voranbringt. Denn es ist nicht so einfach, wie es immer klingt.
Genau. Aber es ist ja schön, dass die Elbe für euch auch so eine Grenze zieht. Wir haben ja sowas wie die Donau. Die Nina ist ja südlich von der Donau. Also ich bin nördlich von der Donau. Und wir haben ja diesen sogenannten Weißwurst-Äquator. Ne? Also wir Franken und Bayern haben da auch so ein gewisses Thema. Aber die Nina ist total sympathisch, also auch wenn sie südlich von der Donau ist. Okay, also dann vielen Dank, liebes Panel, liebe Veranstalter. War mir wirklich ein Vergnügen, euch hier der Community vorzustellen. Wir haben heute was Ungeplantes gemacht, nämlich nochmal eine Panel-Diskussion auch zu Nachhaltigkeit geleitet, weil das ist jetzt nicht Kern unserer Diskussion dann am 27. Aber das ist halt eine schöne Geschichte jetzt ergänzend zu dem Panel. Und vielen Dank für euren Input hier. Ansonsten freue ich mich, wenn euch ja alle am 27. zu sehen. Und ja, verabschiede mich an der Stelle von unserer Community. Tschüss und bis bald. Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit Ilkay Özgesolo auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei. Dort wirst du dich mit Gleichgesinnten über die neuesten Technologietrends austauschen. Tschüss und auf Wiedersehen!